Campus Report. Der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Opening the Black Box of Science. Mit Stefan Fuchs.
2025 feiert das Karlsruher Institut für Technologie 200 Jahre seines Bestehens. Dabei kann auch die Zeit des absoluten Zivilisationsbruchs zwischen 1933 und 1945 nicht ausgespart bleiben. Ein genauerer Blick in die Geschichte offenbart, dass beide Vorläuferinstitutionen des KIT, sowohl die Technische Universität Karlsruhe als auch das erst in den 50er Jahren gegründete Kernforschungszentrum Karlsruhe, eine NS-Vergangenheit haben. Das ist die These des Historikers Anton Guhl, Experte für die NS-Geschichte an Hochschulen und Universitäten. Im Rahmen des Kolloquium Fundamentale des Forums Wissenschaft und Gesellschaft stellt er seine Überlegungen zum gegenwärtigen Forschungsstand an und beschreibt die blinden Flecken des Verhältnisses von Wissenschaft und Nationalsozialismus am Standort Karlsruhe. So müsse die Spur des Antisemitismus, der 1933 schließlich zur Vertreibung der als jüdisch gebrandmarkten Professoren führte, schon im Kaiserreich gesucht werden.
Es ist wichtig, nicht von dem Telos, also dem Ziel, dem Ergebnis, Nationalsozialismus auszugehen, wenn wir uns beispielsweise die 1890er Jahre anschauen. Umgekehrt aber finden wir in der Zeit 1933 bis 1945 gesellschaftliche Entwicklungen, die älter sind. Und ein zentrales Beispiel ist der Antisemitismus. Es gibt, bevor die Emanzipation der Juden im 19. Jahrhundert stattfindet und parallel zur Emanzipation, Vorbehalte, Stereotype, Ausgrenzungsmechanismen, die zunächst religiös motiviert sind und später eine rassistische Konnotation bekommen. Wir sehen das an der TH Karlsruhe, beispielsweise an dem Protest von völkischen Studenten 1919 gegen die Besetzung eines Lehrstuhls. Da gibt es dann Kandidaten jüdischer Herkunft. Hier ist wichtig, dass jüdisch in diesem Moment auch zu einer Fremdzuschreibung wird. Es geht gar nicht mehr darum, ob Menschen den jüdischen Glauben praktizieren, sondern sie werden als Juden bezeichnet, unabhängig davon, wie sie sich selber bezeichnen würden. Und die völkischen Studenten der TH Karlsruhe protestieren in Briefen an die Kandidaten, die auf eine Professur berufen werden sollen, und teilen ihnen mit, dass jüdische Lehrende hier nicht erwünscht seien. Das führt dann zum Konflikt innerhalb der Hochschule, dass die Hochschulleitung, das Rektorat, sagt, so geht es nicht, und es findet eine regelrechte Aussperrung der Studenten statt, Anfang der Weimarer Republik. Die wird dann befriedet durch eine halbherzige Reueerklärung der Studentenschaft, die sagt, sie hat ja nichts gegen ihre jetzigen jüdischen Dozenten, aber mehr sollen es auch nicht werden. Hier sehen wir also eine wichtige Kontinuitätslinie, die sich durch die Zeit, durch die längere Zeit durchzieht, die dann im Nationalsozialismus ihren zerstörerischen Ausschlag findet.
Dr. Anton Guhl war von 2017 bis 2022 Mitarbeiter am Karlsruher Institut für Technologie, wo er zur Hochschulgeschichte forschte. Seine Dissertation zur Entnazifizierung der Hamburger Universität wurde mit dem Förderpreis der Gesellschaft für Geschichte der Wissenschaften ausgezeichnet. Die lange Vorgeschichte des antisemitischen Rassismus in der Wissenschaft kulminiert für ihn bereits in den 20er Jahren in der Bewegung für eine arische, eine deutsche Physik, die sich gegen eine angebliche jüdische Dominanz richtete. Vor allem die Relativitätstheorie und Quantenmechanik eines Albert Einstein werden als theorielastig und undeutsch verunglimpft.
Dass versucht wird, Erklärungsansätze, insbesondere die allgemeine Relativitätstheorie, zu verwerfen aufgrund der Herkunft ihrer Autoren. Das ist ein ganz interessantes Phänomen aus heutiger Sicht. Ist das ein Tiefpunkt von Wissenschaft, dass nicht das Argument als solches zählt, sondern der Urheber eines Argumentes? Hier versteigen sich manche Naturwissenschaftler zu unwissenschaftlichen Verhalten und versuchen Herleitungen, die von der damaligen Forschung schlichtweg nicht gedeckt sind.
Die Einstellung der wissenschaftlichen Eliten zur ersten deutschen Demokratie, zu der aus der Niederlage des Weltkriegs geborenen Weimarer Republik, ist ein Schlüssel zum Verständnis der Rolle der Wissenschaften im Nationalsozialismus.
Wenn man sich die deutsche Hochschullehrerschaft in der Weimarer Republik anschaut, dann sieht man eine mehrheitliche Distanz zur Republik. Das hat mit dem Herkommen aus dem Kaiserreich zu tun. Das hat mit der vorherigen Blütezeit zu tun. Das hat mit gekränktem Nationalstolz zu tun durch den verlorenen Krieg. Und das hat durch die zahlreichen Belastungen der Republik auch weitere Ursachen. Wenn wir uns aber die Hochschullehrerschaft insgesamt anschauen, dann lässt sich dieser Befund differenzieren. Es gibt sogenannte Vernunftrepublikaner, die aus Pflichtgefühl, auch Nationalgefühl heraus sagen, dies ist jetzt die Regierungsform, der wir Treue schulden und aus Vernunftgründen werden wir jetzt Republikaner. Das ist dann natürlich etwas anderes als Herzensrepublikaner, die davon überzeugt sind, dass die Demokratie die richtige Staatsform ist, auch wenn sie jetzt mit besonderen Schwierigkeiten startet. Und es gibt auch eine zum Teil krasse Ablehnung der Republik, insbesondere im Bereich der Deutschnationalen Volkspartei. Wie stellt sich die Situation an der TH Karlsruhe dar? Hier ist systematische Forschung erforderlich, dass man zum Beispiel einmal Parteimitgliedschaften systematisch erhebt für den gesamten Lehrkörper oder wenigstens für die 34 Ordinarien, die in der Zeit an der TH Karlsruhe tätig waren. Wir haben aber Hinweise, dass es über einen gewissen Vernunftrepublikanismus hinaus auch echte Demokraten im Lehrkörper gab, die sich demokratisch äußerten und für die Republik einsetzten. Ich möchte nur einen Namen nennen, das wäre Franz Schnabel, ein Historiker, der an der TH Karlsruhe lehrte, der dann auch 1936 entrechtet wurde, zwangspensioniert wurde. Franz Schnabel war ein Bekenner für die Republik und das war dann später auch sein Verhängnis.
Die nationalsozialistische Studentenschaft war an allen deutschen Hochschulen Speerspitze des nationalistischen Totalitarismus.
Der Berliner Historiker Michael Grüttner hat die NS-Studenten als Motor der Gleichschaltung bezeichnet. Und wir sehen das an vielen Orten, dass die Studenten hier als besonders aktivistisch hervortreten, durch Denunziationen versuchen, dann den Prozess der sogenannten Machtergreifung zu beschleunigen. Was hier spannend ist, ist, dass der Nationalsozialismus insgesamt, die Partei, die hatte ja für die verschiedensten gesellschaftlichen Teilbereiche eigene Gliederungen und Organisationen, die bis ins Letzte die sogenannte Volksgemeinschaft strukturieren und disziplinieren sollte. Hier fällt eine gewisse Leerstelle für den Hochschulbereich auf. Der NS-Dozentenbund wird eigentlich erst nach 1933 virulent. Die Hochschullehrer wurden etwas beiseite gelassen innerhalb der Partei und waren auch wenig vertreten, zumindest die planmäßigen Professoren. Und so stößt dann diese von den Machtbefugnissen geringere Gruppe, nämlich die Studenten, stößt hier in dieses Vakuum hinein und kann formiert in die Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft übergehen. Wir haben eigentlich reichsweit schon 1930/31 im Wintersemester, wenn dann die studentischen Vertretungen gewählt werden, große Wahlerfolge unter dem NS-Studentenbund und auch an anderen Hochschulen hier ein NS-dominiertes Studentenparlament, AStA oder wie es an den jeweiligen Einrichtungen hieß.
Durch starke nationalsozialistische Kräfte wurde die Gleichschaltung im Südwesten rasch vorangetrieben, das liberale Parlament der Republik Baden aufgelöst und schon früh die gesetzlichen Grundlagen zur Vertreibung der jüdischstämmigen Professoren gelegt.
Das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, so der infame Name dieses Gesetzes, bot eine vermeintliche Rechtsgrundlage für die Entlassung, Pensionierung und Vertreibung von jüdischen Beamten und politisch unzuverlässigen Beamten. Immer im Sinne des Nationalsozialismus. Die antisemitische nationalsozialistische Regierung in Baden prescht voran. Es ist also ein vorauseilendes Mitmachen, Mitwirken an der Entrechtung von jüdischen Beamten und Beamten jüdischer Herkunft. Im Zuge der Gleichschaltung wird der NSDAP-Gauleiter zum Reichskommissar, zum Reichsstatthalter und entlässt die gewählte Regierung und setzt eine neue ein mit sich an der Spitze. Diese Regierung, die am 11. März 1933, das ist atemberaubend schnell, wie in wenigen Wochen das gesamte Reich umgestaltet wird, Diese Regierung erlässt dann wenige Wochen nach ihrem Amtsantritt Erlasse und Gesetze, die als Rechtsgrundlage für die Vertreibung in Baden herhalten, bis dann später das Reichsgesetz, das Landesgesetz bricht, weil es eine höhere Autorität hat.
An der TH Karlsruhe ist es vor allem die Chemie, die von der Vertreibung von jüdischstämmigen Professoren betroffen ist.
Es ist insofern kein Zufall, als dass man vorher jüdische Gelehrte auf diese Professuren berufen hat, die aufgrund ihrer hochrangigen Forschung auf die ersten Plätze der Berufungslisten gekommen sind. Es zeigt umgekehrt auch einen Grad an Liberalität, dass man an der TH Karlsruhe nicht jüdische Gelehrte oder Gelehrte jüdischer Herkunft, diese Unterscheidung ist sehr wichtig, berufen hat, sondern dass kein Hinderungsgrund war, wie es an anderen Hochschulen der Fall war. Schauen wir beispielsweise nach Tübingen, das ist ja nicht weit. Dort wurden kaum jüdische Professoren oder Professoren jüdischer Herkunft berufen. Und dann war die Universität 1933 auch nicht so stark von Vertreibungen betroffen.
Die an der Technischen Hochschule Karlsruhe zwischen 33 und 45 betriebene Militärforschung zählt aus der Perspektive des Historikers ebenfalls zu den zahlreichen blinden Flecken, die durch zukünftige Forschungsanstrengungen aufgeklärt werden müssten. So gibt es beispielsweise eine inzwischen verstorbene Mathematikerin, die bezeugte, dass in Karlsruhe ballistische Flugbahnen für Hitlers V2-Wunderwaffe berechnet wurden.
Wie glaubwürdig ist diese Quelle? Wir wissen aus der Oral History, dass die Erinnerung Menschen einen Streich spielen kann. Dass wir Dinge erinnern, die nie stattgefunden haben. Von daher ist es durchaus möglich, dass sie an anderen Geschossen gearbeitet hat. Umgekehrt ist die Erinnerung nicht unplausibel. Wer hat die Fähigkeit auszurechnen, wo ein Geschoss hinfliegt? Das sind Mathematiker. Und wo sitzen die Mathematiker? An den Hochschulen und Universitäten. Wir haben also Hinweise auf ein halbes Dutzend Forschungsprojekte, die an der TH Karlsruhe durchgeführt worden sind. Wir kennen aber deren Inhalt kaum bis gar nicht. Und dies ist ein Nebenprodukt einer Allgemeinforschung an einem anderen Ort, wo in einem Nebensatz steht, an der TH Karlsruhe war dies, das und jenes, und das finden wir aus den Quellen. Ich hatte mich dann auf Helmut Meyer bezogen, der ein ausgewiesener Kenner der Rüstungsforschung im Nationalsozialismus ist. Und der urteilt erstens, dass die TH Karlsruhe zentral eingebunden war in verschiedene Forschungsprojekte im Rüstungs- und Autarkiebereich. Und zweitens, dass es dafür keine belastbare Forschung gibt. Das heißt, er hat diese Hinweise aus den Quellen gefunden, nicht notwendigerweise hier in Karlsruhe, sondern an anderem Ort, und nennt diese Forschungsprojekte. Kurz, ja, es ist gesichert, dass es Rüstungsforschung an der TH Karlsruhe gab. Was genau, in welchem Umfang, welche Personen, das wissen wir nicht.
Auch das erst 1956 gegründete spätere Kernforschungszentrum Karlsruhe trägt schwer an der NS-Vergangenheit seines Führungspersonals.
Um das Jahr 1933 zu verstehen, muss man vor das Jahr 1933 schauen. Ähnlich verhält es sich mit dem Jahr 1956. Es beginnt ja nicht einfach eine Stunde Null und alles ist anders. Die Bevölkerung wurde 1945 ja nicht ausgetauscht. Ebenso wenig wurden Experten ausgetauscht. Und die Menschen, Wissenschaftler, Juristen, Manager, die dann 1956 das Kernforschungszentrum begründeten, die hatten alle eine NS-Vergangenheit. Sie kamen durch diese Jahre auf den einen oder anderen Weg. Sie haben dort die Kenntnisse erworben, die sie brauchten, um die Großforschung in Gang zu setzen. Das ist beispielsweise die Einbindung in größere Rüstungsprojekte. Das ist die Einbindung in größere Managementzusammenhänge, auch in der Wehrmacht, wo Logistik geplant wird. Wir haben also hier disziplinäre Kompetenzen, die die Wissenschaftler erworben haben in Forschungszusammenhängen vor 1945 und auch danach. Und diese Management, Wissenschaftsmanagement-Kompetenzen, die dann zum Tragen kommen.
Ein herausragendes Beispiel ist die Nachkriegskarriere des Juristen und NSDAP-Parteimitglieds Rudolf Greifeld.
Greifeld war einer der wichtigsten Atommanager im Deutschen. Er war der erste Verwaltungschef des Kernforschungszentrums und war damit innerhalb der Geschäftsführerriege der Einrichtung die bedeutendste Person. Auch Greifeld war in NS-Gliederungen aktiv und Greifeld war auch beteiligt an der Militärverwaltung von Paris 1940 bis 1941. In Paris hat Greifeld in einem internen Vermerk vorgeschlagen, dass bestimmte Nachtlokale nicht mehr geöffnet werden sollten für Juden. Nachtlokale, die auch von Wehrmachtsangehörigen frequentiert wurden. Und das hat Greifeld nicht gepasst. Und diese Geschichte wird dann in den 1970er Jahren bekannt. Und zwar im Zusammenhang mit einem Mitarbeiter des Kernforschungszentrums, der hier einen befristeten Vertrag hat, der dann nicht verlängert wurde. Und dieser Mitarbeiter, ein Franzose jüdischer Herkunft, sieht einen fortgesetzten Antisemitismus bei Greifeld und nimmt an, dass die Nichtverlängerung seines Arbeitsvertrages mit diesem Antisemitismus begründet war und recherchiert zu Greifelds Vergangenheit in Paris.
Die zentrale Frage zum Verhältnis von Wissenschaft und Nationalsozialismus: Gab es eine besondere Anfälligkeit bestimmter Forschungsdisziplinen für die rassistische und totalitäre Ideologie der Nazis? In Bezug auf Karlsruhe insbesondere eine besondere Anfälligkeit der Ingenieurswissenschaften für den Nationalsozialismus.
Tickt ein Ingenieur politisch anders als ein Naturwissenschaftler, als ein Geisteswissenschaftler, als ein Mediziner? Auch hier sehen wir eine fachkulturelle Spreizung an Engagement. Sie können sich vorstellen, dass beispielsweise an den theologischen Fakultäten, die katholischen theologischen Fakultäten, das Mitwirken geringer war als an den protestantischen theologischen Fakultäten. Sie können sehen, dass an medizinischen Fakultäten eine erhebliche Durchdringung mit dem Nationalsozialismus stattfand. Sie können sehen, dass in den philosophischen, den geisteswissenschaftlichen Fakultäten es erhebliche Anpassungsleistungen gab, wenn man beispielsweise Fächer wie die Rassenkunde hier einführt und andere Fachtraditionen zerstört, etwa die Kunstgeschichte. Die Kunstgeschichte der Weimarer Republik wurde eigentlich 1933 zerstört. Wie ist es mit den Ingenieuren? Bei den Naturwissenschaftlern und den Ingenieuren hat man ja immer auch den Rückzug auf exakte Wissenschaft. Das heißt, wenn man nicht gerade deutsche Physik betreibt oder es versucht, ist dort weniger Interpretationsspielraum semantischer Art. Deswegen plädiere ich ja so dafür, sich die politische Kultur der Institution anzuschauen. Wie agieren die Akteure der Hochschule außerhalb der engeren Forschung? Exakte Wissenschaften können dazu verführen, dass die Ergebnisse als formal richtig für die Lösung gesellschaftlicher Probleme gelten und damit gesellschaftliche Aushandlungsprozesse nicht mehr notwendig sind. Wenn ein Expertengremium findet, dieses oder jenes ist die richtige Lösung, dann mag das sachlich richtig sein. Aber die Definition des Problems darf nicht aus der Gesellschaft, aus der Demokratie zu den Experten hin delegiert werden.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.